Im Zweifel für den Angeklagten meine ich, dass jemand wie verzweifelt, weil er weiß, dass der Angeklagte nichts gemacht hat.
Guten Morgen, Gregi. Wir sind hier als DPO Schritt für Schritt.
Schritt für Schritt, Uri. Guten Morgen. Ich glaube, wir haben Artikel für Artikel genannt.
DPO Artikel für Artikel. Wir sind bei der Unschuldsvermutung Artikel 10. Der besagt, jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
Genau, also da geht es darum, dass eben nicht die betroffene Person muss ihre Unschuld beweisen muss, sondern der Staat die Schuld. Eben die Unschuldsvermutung. Viele kennen das aber eher im Zusammenhang von Medienberichten, wo man da so teilweise pro forma darauf hinweist, nachdem man jemand eigentlich schon als Täter hingestellt hat. Ah, übrigens, das gilt noch die Unschuldsvermutung.
Genau, das sind die zwei Aspekte, also das Verbot von der Vorverurteilung und letztlich ist es auch eine Beweislastverteilung. Also wenn der Staat den Nachweis von der Schuld nicht kann erbringen, hat die Person freizusprechen.
Das verstehen viele betroffene Personen nicht. Es ist nicht ganz einfach, ihnen zu erklären können, was Sinn und Zweck von dieser Regelung ist. Es besteht oft eben das Bedürfnis, sich wollen zu erklären. Es gibt es nicht bei dir noch, dass man direkt ins Messer läuft. Man holt sich nicht Rat von einer Anwältin oder von einem Anwalt. Man denkt, ja, ich kann denen schon erklären, wie das läuft.
Ich
Und
bin ja
erklärt sich,
unschuldig.
ich bin
Ja.
ja unschuldig und läuft ins Messer.
Das ist noch ein weiterer Aspekt. Man hat keine Verpflichtung, mitzuwirken. Sich selber zu belasten, ist das eben meistens. Es wird einem ja am Anfang von der Einvernahme gesagt, du musst nichts sagen. Und wenn du etwas sagst, kann das Beweismittel sein. Also, obwohl man die Leute darauf hinweist, würde ich sagen, die übergrößte Mehrheit macht Aussagen. Ich habe jetzt gestern Abend per Zufall ein SMS bekommen von einem befreundeten Anwalt. Ich möchte es schnell vorlesen. Hey Duri, als Strafrechtsexperte, würdest du jemanden, der als Auskunftsperson vorgeladen ist, nicht auf jeden Fall empfehlen, nicht auszusagen? Gerade wenn der Sachverhalt unklar ist. Wie hättest du geantwortet, Gregi?
Ich hätte vermutlich zuerst mal noch kurz zurückgefragt, von wo die Vorladung kommt, von der Staatsanwaltschaft oder von der Polizei. Da kann man teilweise erkennen, wenn es bei der Polizei ist, muss man wissen zuerst mal, dass ein Polizist nur als Auskunftsperson oder beschuldigte Person Leute befragen kann. Dort ist es vielleicht ein bisschen weniger gefährlich, in Anführungszeichen, wenn man als Auskunftsperson vorgeladen wird. Wenn man von der Staatsanwaltschaft als Auskunftsperson vorgeladen wird, dann muss man größte Vorsicht walten lassen, weil dann ist man irgendwie schon im Fokus von der Strafverfolgungsbehörde. Das ist so ein Ding zwischen Zeugen und beschuldigten Auskunftspersonen, wenn noch nicht klar ist, welche Rolle man einnimmt. Aber im einen wie im anderen Fall würde ich konsequent raten, dass man die Aussage verweigert.
Ich sehe das genau gleich wie du, Gregi. Wir haben ja wahrscheinlich beide schon erlebt, dass jemand als Auskunftsperson vorgeladen wird und dann macht er Aussagen und dann kehrt es plötzlich, die Vernahme wird abgebrochen, neu eröffnet, neu belehrt und du sitzt dann als beschuldigte Person dort und man muss das vielleicht alleine erklären. Der Staatsanwalt weiß eben gerade nicht, ob du als beschuldigte Person in Frage kommst und darum muss er zuerst als Auskunftsperson befragen. Und in dem Moment, wo du Aussagen machst, dem Staatsanwalt geht es ja gerade darum, um die Klärung von dieser Frage. Und wenn du die Sache eingefrierst, bleibt es ja im Unklaren. Aber weil der Staatsanwalt dir ja die Schuld muss beweisen, in dem Moment, wo du Aussagen machst, gehst du einfach ein Risiko ein. Und gerade wenn das Verfahren schon ein gewisses Alter hat und der Staatsanwalt vielleicht schon ganz viel Beweis abgenommen hat, dann bist du, ist eigentlich die Auskunftsperson noch seine letzte Hoffnung, zum zu schauen, ob er die nicht zu der beschuldigten Person machen kann. Und dann ist es eminent wichtig, dass man das Risiko nicht reinläuft, dass man seine Situation verschlechtert, sondern die Situation einfach mal eingefriert und nichts sagt. Weil erklären im Nachhinein kannst du dich immer noch, wenn dann der Staatsanwalt auf anderen Weg plötzlich zum Schluss kommt, du bist als beschuldigte Person ins Verfahren zu involvieren. Erklärungen kannst du immer nachliefern, aber was einfach mal gesagt ist, das ist in der Akte, das ist in der Welt und das bringst du nicht mehr weg.
Hat es zwar nichts mit dem Thema zu tun, aber mir fällt jetzt gerade ein auf dein Votum. Aber ich habe mal bei der Bundesanwaltschaft in einem größeren Verfahren ist mein späterer Klient befragt worden als Auskunftsperson von der Bundesanwaltschaft und mitten im Verfahren heißt es dann, wir müssen Sie aber jetzt als beschuldigte Person befragen.
Das hast du ja immer wieder, ja.
Aber warte mal, und nachher, weißt du, was ist passiert? Die Tür ist aufgegangen und der amtliche Verteidiger tritt hervor. Der hat im anderen Raum einen gewartet. Und man hat gesagt, man hat übrigens für sie gerade einen Verteidiger, irgendeinen aus der Liste, irgendeinen Berner. Man hat ein härtes Messer laufen lassen und dann haben zum Glück die anderen Anwälte haben dann rebelliert und die Einvernahme ist dann abgebrochen worden und dann hat er doch noch die Möglichkeit bekommen, sich einen Verteidiger auszuwählen. Es ist gar nicht immer so einfach, die Klienten dazu zu bringen, dann auch wirklich keine Aussagen zu machen. Es braucht da viel Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl und man muss das ihnen erklären, warum es eben wirklich Sinn macht. Und ich erlebe sehr oft ein Unbehagen oder auch Widerstand zu Beginn von so einer Instruktionsbesprechung. Und nach der Einvernahme, sehr oft aber auch, ist man sehr froh, sind sehr erleichtert, dass sie nichts gesagt haben. Wie erlebst du das, Doreen? Wie gehst du vor, zu einem Klienten, einem Klienten dazu zu bringen, dass er nichts sagt, sie nichts sagt?
Was auch noch das Motiv ist, oder? Es ist eine Autoritätsperson, man will es denen auch recht machen. Man hat so das Gefühl, ich weiß nicht, ob das vom Fernsehen kommt, dass eben nur, dass wenn man nichts zu verbergen hat, gibt man Antwort. Es ist auch eine Frage von der Höflichkeit, du wirst gefragt, du gibst Antwort. Aber man muss sehen, das ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Und wenn dich der Polizist nicht nach deinen Tattoos befragt, das habe ich jetzt gerade gestern gehabt, dann interessiert er sich eben nicht für deine Tattoos, sondern dann hat das einen genauen Hintergrund, warum er genau wissen will, wo du welche Tattoos hast. Also muss man sich einfach immer bewusst machen, die Befragungen, die haben eine Zielrichtung. Und mir scheint es wichtig, den Klienten einmal wirklich Verständnis für die Situation und Perspektive denen zu verschaffen. Die müssen das wirklich verstehen, weil wenn sie es nicht verstehen, ist eine Aussageverweigerung unglaublich schwierig. Und dann der Entscheid, ob man jetzt Aussagen macht oder nicht, gemeinsam mit dem Klienten fällen. Und dann ist für mich das Zentrale, die Umsetzung zu üben. Also man kann nicht sagen, okay, ich gehe rein, ich sage nichts. Nein, das muss man üben. Weil sonst wirst du zuerst, die werden ja ganz raffiniert einmal ins Reden reingezogen. Da wird zuerst kommen so allgemeine Fragen, wo man Antworten gibt und dann ist man eben schon im Schwätzen drin und dann auf einmal die Grenze ziehen ist viel schwieriger, als wenn man von Anfang an reinkommt und schon bei der ersten Frage sagt, ich sage heute nichts.
Ja, ich tue auch sehr intensiv vorbereiten. Also ich spiele dann wirklich manchmal auch den Polizist oder den bösen Staatsanwalt.
Ja, nicht manchmal, immer.
Also, versuche auch zu provozieren. Ich sage ihnen aber auch, dass immer am Anfang halt Fragen kommen zu den Personalien, zu den Rechten und so. Dass sie dort nicht Aussagen machen. Also das könnte, ja, ich habe verstanden, was meine Rechte sind etc. Ich sage ihnen aber vor allem auch, dass Ja und Nein eben auch eine Aussage ist. Ein Schweigen ist auch eine Aussage. Ein Ich weiss nicht ist auch eine Aussage. Dass es nur immer eine Antwort gibt. Und ich gebe ihnen da teilweise eine Auswahl an Antworten. Oder? Ich sage nichts oder ich verweigere die Aussage. Bei den ganz Unsicheren, was unangenehm ist, können sie es auch auf mich schieben. Also im Sinne von, mein Anwalt hat mir verboten, heute etwas zu sagen. Was immer noch schwierig ist und wo man nicht reinlaufen darf, auch bei der Vorbereitung, was ist mit Fragen zur Person? Wie hast du das mit Fragen zur Person? Tust du da irgendwie differenzieren oder sagst du einfach knallhart auch nein?
Also es gibt ja angekündigte Einvernahmen, reine Befragungen zur Person, da kennt man ja auch in den Fragekatalog. Und dann gibt es einfach so einleitende Fragen zur Person innerhalb von der Einvernahme zur Sache. Und gerade bei zweiter Einvernahme habe ich eigentlich die ganze Einvernahme gleich. Also switchen zuerst so allgemein ein bisschen plaudern, wobei ja die Einvernahme zur Person auch immer auf etwas anderes abzielt. Also super trennen kann man das so oder anders nicht. Also der vorauseilende Gehorsam, richtig Schafott. Mir ist einfach wichtig, dass der Klient ganz klar ist, wo das anzielt. Hast du das anders?
Nein, also zu den Befragungen zur Person. Es ist wirklich, es ist natürlich wirklich, kann zweigleisig sein und man erkennt vielleicht am Anfang eben noch nicht, was das für Auswirkungen hat in der Zukunft, im späteren Verfahren, wenn mal irgendetwas gesagt hat. Auch wenn eine Landesverweisung zur Diskussion steht und so, dann muss man Fragen zur Person hören, genauso sorgfältig vorbereitet wie Befragungen zur Sache.
Das dünkt mir allgemein ganz wichtig. Auch wenn man mit dem Klienten die Sache analysiert und entscheidet, man macht Aussagen, dann ist es damit nicht du, sondern dann geht es ja erst weiter. Also dann heisst es ja, dass man die Einvernahme vorbereitet. Dass man nicht einfach sagt, aha, er macht Aussagen, ja, ja, gut, dann gehen wir und schauen mal.
Ja, und trotzdem ist es erstaunlich, wie oft man ja von so unvorbereiteten Aussagen anläuft, oder? Dass man wie das Gefühl hat, der Klient hat man einfach mal reden lassen oder wenn sie nichts damit zu tun haben, dann sagen sie einfach, wie es war, oder? Aber das kann auch wieder hinten rausgehen. Ich habe schon gehört, wenn der Anwalt nicht dabei ist, also Erstbefragungen, Da kommt die beschuldigte Person schnell einmal zu hören über, also in Erinnerung zum Beispiel, oder ja nein, Herr Rugentobler, jetzt haben wir extra einen Termin abgemacht und Sie wollen heute nichts sagen. Also, jetzt müssen wir wieder heim, so unverrichtete Dinge, oder?
Ja, dann müssen Sie wiederkommen.
Wenn Sie wiederkommen, oder auch, ja, aber, also in meiner Erfahrung nach, Herr Rugentobler, nur schuldige Personen haben dir das Maul. Wenn Sie heute wirklich nichts sagen, oder so in die Richtung, einfach so, um den Leuten gerade das Gefühl zu geben, ja, eigentlich bin ich der liebe Polizist und komm, das dann doch zusammen erledigen, dann kannst du wieder gehen. Wie hast du das? Hast du das schon erlebt, so Situationen?
So Bubentrickli. Ich habe es schon noch krasser erlebt, dass Leute kommen und dann quasi werden sie vielleicht verhaftet und dann sagt, ja gut, machen wir Einvernahme. Ah, sie wollen nichts sagen. Okay, zurück in Abstand. Dann lässt man es eine Stunde im Abstand und holt es wieder. Also man muss nicht meinen, dass da nicht mit harten Bandagen und auch unglaublich viel Druck gekämpft wird.
Ja, ja, oder zum Beispiel letztes Jahr lebt verhaftet worden am Morgen. Die Polizei hat gewusst, dass am nächsten Tag Kinder Geburtstag haben und haben da wirklich so gesagt, ja, also ich glaube nicht, dass sie den Geburtstag morgen für ihren Kind mit ihren Kindern feiern können. So ein bisschen vorpräparieren, so Aussagewilligkeit schon herstellen.
Und wir sind ja zufälligerweise zusammen in diesem Verfahren, kann man ja noch sagen, dass der Fall seit 3 Jahren liegt und man hat genau darauf gewartet, einen Tag vor Kindgeburtstag hat, ist man verhaftet.
Von dem muss man ausgehen, wenn sie es so bei beiden so erzählt haben, so Sprüche fahren lassen haben, ist das wirklich, hat das zum Repertoire gehört? Nicht sehr rühmlich.
Es ist einfach nicht so, wie man vielleicht gemeinhin meint, Polizei, dein Freund und Helfer, er ist schon dein Freund und Helfer. Aber das heisst nicht, dass da mit ganz harten Bandagen gekämpft wird.
Können wir nur ganz leicht vom Thema abkommen. Aber jetzt mal ehrlich, Turi. Ist es nicht häufiger so, dass du deinen schuldigen Klienten ratest, um das Maul zu heben? Ich meine, bei den klarerweise Unschuldigen, wenn man sogar vielleicht einen Alibi-Beweis hat, dann ist es doch eigentlich klar, dass man möglichst früh im Verfahren muss Aussagen machen muss, auch um glaubwürdig zu bleiben.
Also, wenn ich einen klaren Alibi-Beweis mit meinem Klienten sehe, dann ist es noch lange kein Grund, dass ich ihm sage, das gehen wir jetzt hier erzählen. Weil allenfalls kann man den ja anderweitig beibringen. Das kann auch eine Eingabe vom Anwalt machen und vielleicht sogar noch viel effektiver. Und ich finde auch, also ich habe klar die Meinung, wenn jemand unschuldig ist, auch dann sollte man nicht mitwirken. Weil man lässt sich auf ein Katz-und-Maus-Spiel ein, wo man am Schluss nicht weiss, was hinten rauskommt. Also das haben wir ja alle schon erlebt, oder das erleben wir selber. Wenn man 2-3 Mal die gleiche Geschichte erzählt, dann ist immer eine Nuance anders und das produziert einfach Widersprüche. Und man muss ja auch sehen, das wird ja nicht aufgezeichnet und Wort für Wort aufgeschrieben, sondern es ist ein Polizist, der das reintöckelt. Und der töckelt das nicht wörtlich rein, sondern in seiner Sprache, in seiner Schreibkompetenz. Also selbst wenn ich eine Geschichte 3-mal gleich erzähle, ist das nicht gleich im Protokoll. Und dazu kommt noch, man ist in einer brutalen Drucksituation, gerade wenn man aus einer Verhaftung kommt. Und so eine Drucksituation ist man auch unglaublich schlecht im Reproduzieren von Worten. Also ich warne, also auch Unschuldige sollten sich gut überlegen, ob sie unter enormen Drucksituationen wirklich sich einfach einlassen sollen. Oder ob man nicht einfach Ruhe sich gönnen soll, einmal ruhig sein, dass die Sache sauber analysieren und dann vorbereitet in Einvernahmen gehen und dann von mir aus Aussagen machen. Aber sicher nicht unter einem Haftschock.
Und wie siehst du es bei 4-Augen-Delikt? Ich meine, gerade bei Fall von häuslicher Gewalt, der Beschuldigte oder die Beschuldigte schweigt und der oder die geschädigt, erzählt schon bei der Erstbefragung im Detail sehr lang und ausführlich, blumig, wie die Übergriffe hätten stattfinden sollen. Du musst an den Richter später denken, oder das erste 1 oder 2 Jahre später liest. Er liest es ja nur, nachher sieht er die beschuldigte Person vielleicht 2 Stunden. Dort denkt sich doch etwas dabei, oder? Und der Bauch vom Richter denkt halt einfach mit und das sollte man doch auch antizipieren.
Aber wenn du morgen um 6 Uhr aus dem Bett geholt wirst, wirst du mit einem Kastenwagen umtransportiert, wo du nicht raus siehst, es ist dir schlecht, dann hast du einen Schock, hast einen Puls von 300. Also bei Gost, das wird keine gute Aussage geben, das wird keine gute Einvernahme sein. Und dann lieber das Zeug einfügen, sich von dem Schock erholen, mit einem Anwalt reden, einmal schauen, wirklich, was die Fakten sind. Und dann ist es immer noch genug früh, um sich dagegen zu wehren, wenn man dann zum Schluss kommt. man will etwas sagen. Aber ohne Aktenkenntnis im ersten Schock, sich wollen zu erklären, ich warne davon. Siehst du das anders?
Meine Empfehlung ist am Schluss in 9 von 10 Fällen schon auch, dass man gerade bei der Erstbefragung bei der Polizei keine Aussagen macht. Eventuell beim Staatsanwalt, wenn man voran ein Vorgespräch hat können führen. Ich sehe einfach die Problematik, wie später das Bild wirkt gegenüber am Richter oder am Richtergremium, wie sie das im Nachhinein würdigen. Das Einfühlungsvermögen, ob die Richter das Einfühlungsvermögen in dieser Konsequenz haben, das begreifen, ja, mit dem Haftschock etc. Darum hat man erst nach 2-3 Wochen Aussagen gemacht, beim nächsten Termin, am Anfang noch nicht. Ich frage mich dann manchmal einfach, wie stringent man das kann, am Richter erklären.
Ich sehe da gar kein Problem. In dem ersten Moment ist nur die ganz grosse Frage, kann man mit Aussagenhaft verhindern? Ja, nein. Falls nicht, muss man die Aussage verweigern, weil man gönnt im Moment nichts.
Was man einfach nicht aus den Augen verlieren darf, ist, man muss antizipieren, wie ein Beweisergebnis am Schluss auf den Richter wirkt, wo in einem reinen Aktenprozess einfach einen Stapel Akten liest und der Klient nur 2 Stunden sieht.
Du, Regi, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Ich schlage vor, wir machen nächsten Freitag genau an diesem Punkt weiter. Weil Zeit rast.
Ist gut. Schaff gut und schönes Weekend.
Tschüss.